Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Gehören Sie eher zu den Menschen, die denken, das wird nicht funktionieren, das klappt nicht? Ach, das macht doch keinen Sinn, sich da noch einzusetzen, da ist doch Hopfen und Malz verloren. Lassen wir es doch, es funktioniert nicht. Oder gehören Sie zu den Menschen, die bis zum Schluss hoffnungsvoll bleiben und sich denken, das klappt, das funktioniert, das kriegen wir hin. Wir werden das Ruder umreißen. Das werden wir schon schaffen. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten, einer neuen Episode aus der Geschichte Israels. Und ich bin schon gespannt, welche Haltung Sie in dieser Episode einnehmen werden. Hoffnungsvoll oder hoffnungslos? In den letzten zwei Episoden haben wir uns mit dem Aufstand von Korach und seinen Anhängern beschäftigt, mit teilgenommen, mitgefiebert, was passieren wird. Die Auflehnung gegen Mose, gegen Aaron, wie Gott reagieren wird. Dann zum Schluss das Entsetzen des Volkes. Wenn das so ist, dann werden wir alle sterben, hatten sie Angst. Danach ging es um die Rolle der Priester. Wer ist denn derjenige, der die Aufgabe des Priesters hat? Aaron? Seine Familie? Jemand anderes? Andere Leviten? Was ist denn ihre Aufgabe? Was bedeutet denn ihr Dienst? An dem Punkt setzen wir in der heutigen Episode an. 4. Mose, Kapitel 19. Dort wird uns über das Wasser der Reinigung berichtet. Die Aufgabe erzählt, die Herstellung, wie man es einsetzt, wozu es da ist. Wir beginnen aber zu lesen in 4. Mose, Kapitel 20 und dort ab Vers 1. Und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde, kamen in der Wüste Zin im ersten Monat. Und das Volk blieb in Kadesch. Und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Als ich so für mich den Text las, war ich jetzt schon überrascht, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, okay, sie sind unterwegs, sie reisen von einer Stelle zum anderen, von einem Aufenthaltsort zum anderen. Sie kommen an in der Wüste, Kadesch, okay. Aber dann Miriam, die Schwester Aarons, sie stirbt, wird dort begraben. Und ich hatte erwartet, jetzt kommt noch was, aber die Geschichte geht unmittelbar weiter und es war kein Wasser da für die Gemeinde. Weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so für einen Augenblick dachte ich mir, warum starb sie? Was ist denn passiert? War so unmittelbar, so unerwartet. Das war doch die Miriam, die voller Freude mit all den Frauen beim Auszug aus Ägypten gesungen hat und den Herrn gepriesen hat, die Prophetin. Ja, es war die Miriam, die gegen Mose und Aaron oder mit Aaron zusammen sich gegen Mose gewandt hat. Aber dass sie jetzt schon stirbt? Ist sie so alt schon geworden oder krank gewesen? Darüber wird nichts gesagt, sondern lediglich uns berichtet, Miriam starb. Und sie wurde dort begraben. Und es war kein Wasser da für die Gemeinde. Da versammelten sie sich. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Welche Haltung würden Sie denn jetzt einnehmen? Wie würden Sie sich denn verhalten? In der Wüste und wieder mal kein Wasser da. Sie versammeln sich mit den anderen und was würden Sie denn sagen? Gott wird uns Wasser geben? Er wird für uns sorgen oder wären Sie einer von denen, die sagen würden, was, wieder kein Wasser? Wir werden sterben. Unsere Kinder sterben, unsere Tiere sterben. Warum sind wir in der Wüste? Oder gehören Sie zu denen, die sagen, Gott hat in der Vergangenheit für uns gesorgt? Wir waren schon mal in so einer Situation, ist doch kein Problem. Gott wird wieder für uns da sein. Er wird uns wieder Wasser geben. Oder nächste Frage, was denken Sie denn, welche Haltung das Volk Israel eingenommen hat? 4. Mose 20, Vers 2. Und es war kein Wasser da für die Gemeinde. Da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk haderte mit Mose. Und sie sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. glaube, Sie merken schon, welche Haltung das Volk Israel oder zumindest die, die da sind, die versammelt sind, einnimmt. Und warum habt ihr die Versammlung des Herrn in diese Wüste gebracht? Damit wir in ihr sterben, wir und unser Vieh? Also keine Ansammlung von Optimisten, würde man sagen, oder von hoffnungsvollen Menschen. Und warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Es ist nicht ein Ort für Saat und für Feigenbäume und Weinstöcke und Granatbäume, auch ist kein Wasser da zum Trinken. Das ist ja die Frage, wie viel Emotionen legt man da rein, wie viel Zorn, wie viel Wut, wie viel Frust, wie viel Unzufriedenheit? Bäumen Sie sich auf, stehen Sie auf, gehen Sie gegen Mose und Aaron schon vor? Oder ist es noch eine höfliche Unzufriedenheit? Eine demütige Unzufriedenheit. Zwar unzufrieden und pessimistisch, aber immerhin vielleicht nicht so aktiv und angreifend. Ist gar nicht so leicht, oder? Sich so die Frage zu stellen, welche Haltung würde ich denn einnehmen? Welche Haltung würden Sie denn einnehmen? Schon wieder kein Wasser. Mit der Perspektive, dass man sterben wird. Man könnte ja auch die Frage dann nochmal von einer anderen Perspektive her angehen. Wie werden denn Mose und Aaron sich verhalten? Was für eine Haltung werden denn die beiden einnehmen? Werden sie hoffnungsvoll bleiben? Oder werden sie die Hoffnung aufgeben und ihrerseits mit dem Volk hadern? Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Ich weiß nicht, wie Sie das bewerten, aber als ich so für mich versuchte, in der Geschichte nachzufühlen, dachte ich mir, eigentlich haben Sie es klug gemacht. Sie sind gar nicht auf die Sache eingegangen. Zumindest wird uns nichts davon berichtet. Sie haben nicht angefangen zu argumentieren. Sie haben nicht angefangen, sich zu rechtfertigen. Sie haben auch nicht ihrerseits dem Volk Vorwürfe gemacht. Wie könnt ihr nur schon wieder so denken? Und warum habt ihr die Hoffnung aufgegeben und habt ihr vergessen und dies oder jenes? Sie haben eigentlich sich gar nicht auf eine Diskussion eingelassen. Sie haben sich abgewandt und sie sind dorthin gegangen, an dem Ort, an dem sie gehofft haben, dass sie Hoffnung finden werden. Oder von dem Ort, oder besser gesagt von der Person, von der sie gehofft haben, dass sie Hoffnung finden werden, nämlich ihrem Gott. Mose und Aaron, sie gingen von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung. Sie fielen auf ihr Angesicht nieder und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Dachte mir, wenn mir das gelingen würde, in solchen schwierigen Situationen, wo ich mit dem Rücken zur Wand stehe, wo ich keine Chance mehr sehe, wo Menschen mich angreifen, wo ich erlebe, dass Menschen unzufrieden sind, zornig, frustriert, dass ich mich nicht verteidige, dass ich nicht meinerseits auf Angriff gehe, sondern mich eher zurückziehe und sage, Herr, Gott, was soll ich tun? Wie soll ich vorgehen? Wo bist du denn? Bitte hilf mir. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, also er lässt sie nicht alleine, sondern redet mit ihnen und sagt in Vers 8, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben. Und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Da ist sie, die Hoffnung. Die Hoffnung, die das Volk nicht hat. Aber aus der Perspektive Gottes ist die Situation überhaupt kein Problem. Aus seiner Sicht ist das überhaupt gar kein Thema, dass kein Wasser da ist. Er sagt, natürlich ist Wasser da. Es ist Wasser, die Fülle da. Nimm den Stab, Mose, versammle die Gemeinde, sprich zu dem Felsen, und Wasser wird kommen. Es ist erstaunlich, wie verengt der Blick des Volkes ist. Man könnte es ja auch einen menschlichen Blick nennen. Wir sehen nun mal nicht alles. Wir glauben nicht oder können nicht sehen, dass Wasser aus einem Felsen kommen wird. Deswegen, wenn kein Wasser da ist, haben wir Angst. Und man könnte ja auch sagen, ist doch verständlich, dass wir Angst haben. Denn wir brauchen Wasser, um zu leben. Ohne Wasser kein Leben. Wenn kein Wasser da ist, dann werden wir sterben. Dann werden unsere Familien sterben, unsere Kinder sterben, da werden die Tiere sterben. Da ist keine Hoffnung da. Das kann man ihnen andererseits auch nicht verübeln. Und wenn man distanziert, gemütlich diese Geschichte liest, ist es auch wiederum sehr leicht, den Kopf zu schütteln über das Volk und sich zu fragen, ach, wie können die nur so denken? Also wenn ich da gewesen wäre, ich hätte natürlich ganz anders gedacht. Und Mose nahm den Stab von dem Ort vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen. Und er sagte zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen. Jetzt sagt es ihnen schon, dass das Problem eigentlich bei ihnen sind. Sie sind diejenigen, die ein Problem haben. Sie sind die Widerspenstigen. Nicht Mose und Aaron haben einen Fehler gemacht, nicht Gott, sondern sie. Hört doch, ihr Widerspenstigen. Werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Werden wir es schaffen oder nicht? Werden wir Wasser aus diesem Felsen für euch hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Und da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Siehe, das Wasser ist da. Mose und das Volk sind an dem Felsen versammelt. Mose stellt ihnen die Frage, werden wir euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und er wartet ja auch gar nicht auf die Antwort des Volkes. Wäre auch spannend, sich zu fragen, wie reagiert denn jetzt das Volk? Werden sich denken, ja, stimmt. Stimmt, Mose wird es machen. Werden sich manche daran erinnern, dass das Volk schon mal in so einer Situation war? Und zwar kurz nach dem Auszug aus Ägypten? Haben Sie sich daran erinnert? War das Ihnen noch vor Augen? 2. Mose, Kapitel 17. Das Volk ist gerade aus Ägypten ausgezogen. Und da heißt es in Kapitel 17, Vers 1, und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Selbe Situation. Da geriet das Volk mit Mose in Streit. Und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum prüft ihr den Herrn? Da machte ihnen schon damals sie darauf aufmerksam, wenn ihr gegen mich kämpft oder mit mir streitet, dann streitet ihr eigentlich nicht mit mir, sondern ihr prüft den Herrn. Denn er ist verantwortlich dafür, dass Wasser da ist und nicht ich. Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Fast das ist dieselbe Situation. Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Da scheint der Frust oder der Zorn oder die Not noch viel größer zu sein. Das Volk ist bereit, Mose zu steinigen. Er sieht schon die Steine kommen. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir, auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin und siehe, ich will dort vor dich auf dem Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf dem Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Also als jetzt sie fragte, Jahre später, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Dachten wohl manche an diese Situation? Oder haben sie es schon vergessen? Man könnte natürlich auch die Frage stellen, als sie in der Wüste jetzt waren und kein Wasser da war, warum haben sie denn nicht an diese Situation gedacht und sind zu Mose gegangen und sagten, du Mose, wir haben doch schon mal Wasser von Gott in der Wüste bekommen. Kannst du bitte ihn fragen, dass er uns nochmal Wasser gibt? Aber ich weiß, das ist eine sehr ideale Vorstellung von Menschen. Die Verzweiflung ist doch viel näher da als die Hoffnung. Vermutlich für die meisten von uns. Und so verzweifelt das Volk hier auch und hadert mit Mose und geht gegen ihn und gegen Aaron vor. Man könnte diese Frage ja auch ganz persönlich nehmen. Was hätten Sie oder was hätte ich denn gedacht? Oder wie hätten Sie oder ich reagiert, als Mose fragt, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Hätten wir gesagt, na dann zeig's mal, ob's geht oder nicht. Ich glaub's dir nicht. Ich glaub's erst, wenn ich sehe. Was ist denn das für ein Spruch? Wo soll denn da Wasser herkommen? Oder hätten wir gesagt, ja, es ist möglich. Gott kann Wasser geben. Gott hat schon ganz anderes für uns getan. Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron. Und hier hätte ich mir gewünscht, dass der Autor ein paar Stimmen einfängt aus dem Volk. Und sie fragt, na, was ist denn jetzt? Was denkt ihr denn jetzt? Welche Haltung nehmt ihr denn jetzt ein? Ist es Dankbarkeit? Ist es Scham? Nachdenken darüber, warum haben wir eigentlich so schnell so reagiert? Warum haben wir denn so gehadert mit Mose? Was ist es denn? Welche Haltung wird denn das Volk eingenommen haben? Oder werden manche gesagt haben, ja, jetzt erst recht, Gott sei Dank, endlich, es war schließlich soweit, denn ich wäre wohl gestorben, wenn es nicht passiert wäre. Ja, zum Glück hat er es gemacht. Doch leider entscheidet sich der Autor nicht dafür, die Stimmen der Menschen einzufangen, sondern eher uns die Perspektive Gottes zu geben auf die Situation. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Boah, da war ich jetzt erstaunt. Weil ihr mir nicht geglaubt habt. Offensichtlich haben Mose und Aaron Gott in dieser Situation nicht geglaubt. Es geht jetzt gar nicht um das Volk. Es geht gar nicht um, wie das Volk reagiert hat, sondern jetzt geht es aus der Sicht Gottes um die Reaktion von Mose und von Aaron. Und sie haben nicht geglaubt. Sie haben Gott vor den Menschen nicht geheiligt. Sie haben Gott falsch dargestellt. Aber wieso, frage ich mich. Bin nochmal zurückgegangen, hab's nochmal für mich gelesen. Nimm den Stab, Vers 8, versammle die Gemeinde, du und dein Bruder. Rede vor den Augen des Volkes zu dem Felsen. Und was macht Mose? Er versammelt das Volk, er redet mit dem Volk, aber er redet nicht zu dem Felsen, sondern er schlägt den Felsen. Er schlägt den Felsen und seine Frage ist wahrscheinlich der Ausdruck dessen, was Gott hier sagt, der Ausdruck des Unglaubens. Denn er sagt, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Vermutlich hätte er sagen sollen, wird Gott euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Obwohl es auch gar nicht so leicht ist, das dann zu erfassen, denn Gott sagt ja zu ihm selbst in Vers 8, dann wird er sein Wasser geben, der Fels, nachdem du mit ihm gesprochen hast, und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen. Und da ist wieder diese Spannung zwischen dem, was der Mensch tut und dem, was Gott tut, dem, was, wofür der Mensch verantwortlich ist und dem, wofür Gott verantwortlich ist. Hat jetzt Gott das Volk aus Ägypten herausgeführt oder hat Mose oder haben Mose und Aaron das Volk aus Ägypten herausgeführt? Aus der Sicht des Volkes waren es immer Mose und Aaron und nicht Gott, der das Volk herausgeführt hat. Das ist ja gerade das Problem gewesen, weil sie Gott vor den Söhnen Israels nicht geheiligt haben. Sie haben die Ehre für sich selbst genommen. Sie haben so getan, als hätten sie das Volk aus Ägypten herausgeführt. Eigentlich haben sie mit dieser Handlung das Volk Israel auf eine falsche Fährte gebracht, beziehungsweise das, was das Volk schon von Anfang an geahnt oder gedacht hat, glauben zu müssen oder zu können, nämlich dass der Mensch für den Auszug verantwortlich ist, Gott und nicht Gott, also Mose und Aaron. Genau das haben sie jetzt bestätigt. Wir sind diejenigen, die euch aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Wir sind diejenigen, die die Wunder gemacht haben. Wir sind diejenigen, die schon damals euch das Wasser gegeben haben. Und wir sind auch diejenigen, die euch jetzt Wasser geben. Und Gott sagt, das geht nicht. Aus diesem Grund könnt ihr das Volk oder diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Ich bin derjenige, der das getan hat und nicht ihr. Ich habe sie aus Ägypten herausgeführt und ich werde sie in das Land einführen oder hineinführen, das ich ihnen gegeben habe. Wenn ihr das macht, dann wird sich vermutlich dieser Glaube, dass es etwas Menschliches war, für immer festsetzen. Und das Volk wird, wenn es sich dann dereinst erinnert, denken, dass Mose und Aaron die Befreiung gebracht haben und nicht Gott. Aber aus dieser Spannung muss oder diese Spannung muss aufgelöst werden, und zwar zugunsten von dem, der wirklich Leben gibt, der wirklich Befreiung schenkt, der wirklich das Volk aus Ägypten herausgeführt hat und sie in das Land gebracht hat, und zwar Gott. Vers 13, das ist das Wasser von Meribah, wo die Söhne Israel mit dem Herrn haderten und er sich an ihnen heilig erwies. Da kommt es nochmal, er ist derjenige, der sich heilig erweist. Er schenkt Wasser, er schenkt Leben, auch wenn Mose und Aaron in dieser Situation es nicht geschafft haben, sich an Gott heilig zu erweisen oder Gott heilig vor den Söhnen Israels darzustellen. Vers 14, und Mose sandte Boten von Kadesh aus an den König von Edom. So spricht dein Bruder Israel. Edom, wenn Sie die Geschichte mitgelesen haben, das ist Verwandte vom Volk Israel. Esau, Jakob und Esau. Die zwei Familienlinien gehen auseinander. Aus Esau wird ein Volk, aus Jakob wird ein Volk. Und jetzt wendet sich Mose an den König von Edom. So spricht dein Bruder Israel. Du kennst all die Mühsal, die uns getroffen hat. Unsere Väter zogen nach Ägypten hinab und wir haben eine lange Zeit in Ägypten gewohnt. Und die Ägypter behandelten uns und unsere Väter schlecht. Da schrien wir zu dem Herrn und er hat unsere Stimme gehört. Und einen Engel gesandt und uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt wird es richtig erzählt. Nicht Mose und Aaron haben das Volk aus Ägypten herausgeführt, sondern Gott. Er hat einen Engel gesandt und uns aus Ägypten herausgeführt. Und siehe, wir sind in Kadesh, einer Stadt am Rand deines Gebietes. Lass uns doch durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht durch die Äcker und nicht durch die Weinberge ziehen und wollen kein Wasser aus dem Brunnen trinken. Auf der Straße des Königs wollen wir gehen und nicht abbiegen zur Rechten oder zu linken, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Wir wollen einfach durch deinen Garten, könnte man jetzt mal so lapidar sagen. Lass uns doch einfach durch dein Grundstück ziehen. Wir werden nicht nach links und nicht nach rechts gehen. Wir werden nichts machen, was dich stört. Nicht deine Äcker, nicht deine Weinberge. Wir werden einfach nur ganz vorsichtig durch dein Land ziehen. Nicht mal Wasser brauchen wir. Wir haben selber unser Wasser. Gott gibt uns das Wasser. Aber Edom sagte zu ihm, du darfst nicht bei mir durchziehen, sonst ziehe ich dir mit dem Schwert entgegen. Und die Söhne Israel sagten zu ihm, auf der Landstraße wollen wir hinaufziehen. Und wenn wir von deinem Wasser trinken und ich und dein Vieh, dann will ich dir den Preis dafür bezahlen. Du musst mir nichts geben, ich brauche nichts. Hab keine Angst, ich werde dich nicht belasten, in keiner Weise. Nur zu Fuß will ich hindurchziehen, weiter nichts. Und er sagte, du darfst nicht hindurchziehen. Und Edom zog aus ihm entgegen mit zahlreichem Volk und mit starker Hand. Und so weigerte sich Edom, Israel zu gestatten, durch sein Gebiet zu ziehen, und Israel bog ab. Das hat nicht funktioniert. Und sie brachen auf von Kadesh, und die Söhne Israel und die ganze Gemeinde kamen an den Berg Hor. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron am Berge Hor, an der Grenze des Landes Edom, und sprach, Aaron soll zu seinen Völkern versammelt werden. Denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Söhnen Israel gegeben habe, weil ihr gegen meinen Befehl widerspenstig gewesen seid bei dem Wasser von Meribah. Jetzt naht sich das Ende des Lebens von Aaron. Und so wie Gott es angekündigt hat, so bewahrheitet es sich auch oder so wird es auch sein. Aaron wird das Volk nicht in das versprochene Land hinüberführen. Er wird auf dieser Seite bleiben. Er wird sich hier zu seinen Vätern legen. Nimm Aaron und seinen Sohn Eleazar und lass sie hinaufsteigen auf den Berg Hor. Und ziehe Aaron seine Kleider aus und lege sie seinem Sohn Eleazar an. Und Aaron soll zu seinen Vätern versammelt werden und dort sterben. Und Mose tat, wie es der Herr befohlen hatte. Sie stiegen auf den Berg Hor vor den Augen der ganzen Gemeinde. Das ist schon ein sehr nachdenkliches Bild oder eine Szene, die einem schon nahe geht. Mose, Aaron, sein Sohn machen sich auf dem Berg vor den Augen der ganzen Gemeinde. Ich stelle mir einen sehr stillen, sehr nachdenklichen Augenblick vor. Vermutlich hat das Volk schon gewusst, was jetzt passieren wird. Das ist das letzte Mal, dass sie Aaron lebend sehen werden. Wieder einer, der stirbt. Miriam ist gestorben und jetzt stirbt auch Aaron. Und natürlich wird die Frage dann bei manchen hochgekommen sein, was ist mit Mose? Wann wird er gehen? Wann wird er uns verlassen? Einer unserer Leiter stirbt, was wird werden? Aber dann finde ich es auch so schön, wie Gott hier Vorsorge trägt und sagt, nimm den Sohn von Aaron mit, Eleazar. Und er wird gekleidet zurückkehren mit den Kleidern von Aaron. Er ist dann der Hohepriester. Er ist derjenige, der das Volk geistlich begleitet. Und Mose zog dem Aaron seine Kleider aus und legte sie seinem Sohn Eleazar an. Für eine Nachfolge ist gesorgt. Das Volk bleibt nicht alleine. Auch wenn Aaron geht, es wird jemand seine Aufgabe übernehmen. Und Aaron starb dort auf dem Gipfel des Berges. Auch hier hätte ich mir gewünscht, dass der Autor uns noch mehr sagt, noch mehr Anteil haben lässt an dem, was da passiert. Worte, Tränen, Abschied. Aber er entscheidet, es ganz still und ganz ruhig für uns ausklingen zu lassen. Aaron stirbt auf dem Gipfel des Berges und Mose und Eleazar stiegen von dem Berg herab. Vielleicht haben manche gedacht, vielleicht wird das doch nicht passieren. Vielleicht wird er doch nicht sterben. Vielleicht geht er doch zurück. Aber als sie Mose und Eleazar alleine zurückkamen sahen, wussten sie, Aaron ist gestorben. Er wird nicht nochmal zurückkehren. Aaron ist jetzt tot und unsere Reise geht ohne ihn weiter. Und als die ganze Gemeinde sah, dass Aaron verschieden war, beweinte das ganze Haus Israel den Aaron 30 Tage lang. Das Volk trauert, weil einer ihrer Leiter nicht mitgeht. Weil einer ihrer Leiter nicht mit ihnen in das Land ziehen wird, das Gott ihnen versprochen hat. Gleichzeitig aber ist die Hoffnung, die darin liegt, nämlich eine Hoffnung, dass der Mensch, dass das Volk Israel, aber auch alle, die diese Geschichte später hören werden, so wie wir auch, sich dadurch daran erinnern werden oder vor Augen haben werden, dass Gott derjenige ist, der das Volk herausgeführt hat, dass Gott derjenige ist, der Menschen Befreiung schenkt und dass er derjenige ist, der Leben schenkt. Und mit diesem hoffnungsvollen Gedanken wünsche ich Ihnen Gottes Segen, viel Freude beim Lesen, beim Entdecken, beim Nachdenken, beim Diskutieren über diese alten Geschichten, aber vor allem viele Erfahrungen mit diesem Gott. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Hope Channel.